Danke, dass ihr heute mit uns da seid und der ersten Ziviltoten gedenkt, der ersten Opfer, die nach dem Zusammenbruch, nach der Mutterkatastrophe Europas, nach dem großen Krieg, der Europa in den Abgrund geführt hat, unsere Kulturen vernichtet hat, der uns historisch der Reihe nach Bolschewismus beschert hat, Faschismus, Nationalsozialismus, Stalinismus, 100 Millionen Tote weiter folgend. Und wir nicht nur in diesem großen Krieg getorkelt sind, als europäische Brüdervölker, sondern aus dem großen Krieg heraus weiter in einen dummen Hass, wo wir die Opfer waren und die ersten Ziviltoten bei einem gemeinschaftlichen Generalstreik ausgerufen durch die Sozialdemokraten und getragen von allen Parteien, alle Österreicher, also alle deutschen Österreicher aus Sudetenländern, die sich für die Menschenrechte und für die Selbstbestimmung auf die Straße begeben haben und damit ihr Leib und Leben riskiert haben und manche vom kleinen Mädchen bis zum alten Großvater mit dem Leben bezahlt haben. Dieses Gedenken und wir als konsequente Vertreter der Menschenrechte und Mahner der Menschenrechte, dieses Gedenken heute versammelt uns und ich tue mir jetzt schwer, alle zu begrüßen, sonst müssen wir das morgen begrüßen. Das sind hier alle Heimatgruppen, die Vertreter der vertriebenen Verbände, ihr als Ehrengäste, ihr das mit uns tragt. Erlaubt mir aber dennoch, als Symbol, was wir sind und wofür wir sind, als Symbol zu begrüßen, für alle Weltanschauungen, für alle Kirchen, für alle Parteien, die aus den Sudetenländern kommen, aus den altösterreichischen Ländern und die vertrieben worden sind durch die kommunistischen Vertreibungsdekrete Belisch, weil sie Deutsch oder Ungarisch gesprochen haben. Für alle, und das sind von römisch-katholisch bis jüdisch, von lutherisch bis kalvinistisch. Das sind von den Sozialdemokraten, und daher darf ich als Beispiel herausnehmen, Verzeihung, dass ich da jetzt ein bisschen befangen bin, meinen alten Freund, und wo sitzt der Volkmar? Halt mal, wo bist du? Entschuldige, links hinten außen. Also wir sind gemeinsam, mit Erhard Seisel und Robert Ogilvie, wir sind gemeinsam gesessen, nein, nicht im Gruner und nicht im Stein, sondern in der Landtag und Gemeinderat. Als einer von beiden Sozialdemokraten, und verzeiht, dass ich in dem Fall der Roten so mitnehme, als heute nicht der Sozialdemokrat, er ist der Sektionschef, Professor, Chef aller möglichen ungarischen und österreichischen Nebenbahnen, heute als Vertreter des Schwarzen Kreuzes, Dr. Gerhard Würtlich. Volkmar und Gerhard, ganz herzlichen Dank, dass ihr mit uns heute. Ich darf ein paar blaue Mandatare halten, mir schon erlaubt, so ein bisschen mitzunehmen, nicht nur meine Vorgänger und Mitkämpfer, ich darf natürlich ganz herzlich begrüßen, alle Titel, alle Titel von BB Höchstadt, Botschafter, Professor und Präsident und natürlich Abgeordneter zum Nationalrat, er war der vertriebene Sprecher der Volkspartei. Ganz herzlich willkommen, danke bei uns. Bitte sei so nett, dass das übergehen, einen anderen sehr verdienten, aus meiner Ressort extrem verdienten Abgeordneten zum Nationalrat und Generalmajor, wenn auch falsche Richtung, nämlich Polizei, den eigentlichen Hausherrn, den Obmann des Verbandes der alten österreichischen, deutschen alten österreichischen Landsmannschaften, Norbert Kapeller, nicht nur begrüßen, sondern auch bitten, seine Aktion als Hausherr zu unserem Höhepunkt zu führen. Bitte komm heraus und übernehme die Begrüßung. Das heißt, Karl von Habsburg, ich darf von sagen, er darf es nicht, aber ich sage schon, ich darf sagen, ich sage ja, ja klar, ist natürlich für mich ein Offizierskamerad. Er wäre wie viele andere von euch schlicht und einfach erschossen worden, wenn es scharf hergegangen wäre. Und wie man sieht, das, so eine Spielerei war das nicht. Das hätte auch bei uns statt in Kiew oder in Bachmut losgehen können, vor allem in Zeiten des Kalten Krieges. Über Karl Habsburg, jetzt die Familie Habsburg zu diskutieren, naja, ich glaube, es gibt keine Familie, die mehr Kaiser, mehr Könige, mehr Herzöge, sondern Weltmeister ist, ganz egal, wie man jetzt zum Einzelnen stehen mag oder nicht. Das schaffen die Ming nicht und das schaffen die Valois nicht, ohne jetzt da werten zu wollen. Aber über Karl Habsburg zu sprechen, der wirklich ein unglaublicher Freund ist, den wir auch deshalb gebeten haben und für den wir deshalb dankbar sind, weil wir eben in einem Wahljahr halbwegs Neutralität wahren wollen, überlasse ich jetzt jemanden, der selber Reichsfreier ist. Ich bin ja nur bürgerlich, selber Reichsfreier und außer dem Südmeer, nämlich dem Norbert Kapeller.
Ich brauche kein Mikrofon. Herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Landsleute. Herzlich willkommen zu diesem Gedenken. Es obliegt mir jetzt quasi überzuleiten an seine kaiserlich-königliche Hoheit Karl von Habsburg, möchte aber eines trotzdem noch tun, weil es sich geziemt, und das haben wir uns auch so aufgeteilt, ich möchte den Vorgänger von Rüdiger begrüßen, den Erdobmann der Sudetendeutschen und noch amtierend mein Vizepräsident, Landtagsabgeordneter außerdem Gerhard Zeitung mit seiner Rhein-Hilde. Gerhard, herzlich willkommen, Leipzig. Dass es Gott sei Dank gelingt. Natürlich ist das Märzgedenken, das Gedenken an die 54 Toten für die Unabhängigkeit, für die Freiheit, auch ein sudetendeutsches Fest. Aber ich begrüße da im Besonderen natürlich auch Vertreter der anderen Landsmannschaften und auch jenen für die Donnerschwaben, der wie ins Auge stechende Josef Wagner, einer, der im Süden, nämlich in Jugoslawien, auch im Kinderlager Gakovo war und überlebt. Herzlich willkommen, Josef. Wir begrüßen für die Karpatendeutsche Landsmannschaft, das sind natürlich auch penisch Betroffene, den Stefan Schage. Stefan, herzlich willkommen. Danke, dass auch du da bist. Und das soll symbolisieren, dass wir Veranstaltungen im Hause haben, dass über die Landsmannschaften hinausgeht, wo wir wissen, dass wir weniger werden in der Lebensgeneration und auch zusammenrücken müssen. Das wissen wir. Ich möchte aber auch noch nennen, welchen vor mir sehe, denn er hat frei. Das ist ein wahrer Südmeerer. Was würde seine Heimat ohne ihn tun? Was würde Österreich ohne ihn tun? Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße von der mittleren Generation den Hupsi Hobelböck. Ich begrüße den Obmann der Südmeerer, den Günther Krecht, mit seiner Gudrun und somit möchte ich eigentlich jetzt natürlich zu dem Wichtigsten überleiten, nämlich zu seiner kaiserlichen und königlichen Hoheit Karl von Habsburg, ein wahrer Freund unseres Hauses und weil ich als reichsfrei dargestellt wurde, das stimmt nicht ganz so, sondern meine Vorfahren sind kühnische Freibauern. Euch als Sudetendeutsch könnte das etwas nennen und entschuldige Peter Ludwig. Jetzt habe ich dich im Blick und ich begrüße den Landeshauptmann der Sudetendeutschen in Oberösterreich, Peter Ludwig. Herzlich willkommen. Ja. Suche bitte meinen Augenkontakt. Aber zur Klarstellung: Meine Vorfahren sind kühnische Freibauern und diese waren reichsunmittelbar. Das ist so etwas Ähnliches wie die Wehrbauern in Siebenbürgen, nur im böhmisch-mühlviertler-bayerischen Grenzraum. Und es gibt ein wirklich, ich sage mal so, einzigartiges Dokument von meinem Urgroßvater, einem Kaiser Franz Josef von 1848, wo er sich als reichsfreier Bauer beschwert, dass Kutich die Bauern befreit hat. Weil plötzlich alle anderen Bauern dieselben Rechte besessen haben, nämlich sie waren waren keine Grundherrschaft mehr unter denen. Das ist einfach so eine Episode, die dann auch von so einem so einen rechtsfreien Bauernhof dann beheimatet ist. Derzeit, also Karl ist schon des Öfteren für uns gewesen, natürlich auch Träger der goldenen Ehrennadel des VLÖ, nicht die höchste Auszeichnung, die Erzherzog Karl besitzt, aber die seltenste, weil es mir einfach so wenig vergeben. Und ich darf dich ganz herzlich in eigentlich deiner Heimatrunde begrüßen, denn wir Altösterreicher, das sind die Sudetendeutschen, die Karpatendeutschen, die Beskidendeutschen, wir gehen in Uhrzeigersinn, Sie können mitdenken, die Buchenlanddeutschen, dann gehen wir ins Rumänische, die Siebenbürger Sachsen, die Landler, die Berglanddeutschen und die Banater Schwaben, wir gehen ins Serbische, die Donnerschwaben, wir gehen ins Kroatische, die Donnerschwaben und wir kommen dann als Slowenen zu den Deutsch-Untersteirern und Kroatiern. Die Kanaldeutschen, die Südtirol dürfen nicht vertreten, weil da sind wir Schutzmarkt, sind deine Heimat und die Träger für das Haus Österreich. Herzlich willkommen. Somit wünsche ich uns ein Gedenken an diejenigen, die für unsere Freiheit, für unsere Selbstbestimmung in friedlicher Absicht ihr Leben lassen mussten. Bitte, Träger.
Dankeschön. Es folgt nun der Choral, das Bläserquartett Fleißl. Und anschließend übernimmt der Obmann der Südlehrer Günter Greich die Stoppgedenken an die Opfer. Und die Namen werden verlesen von Marion und Erich. Sehr verehrte Fest- und Ehrengäste, liebe Landsleute, heute vor ziemlich genau 105 Jahren demonstrierten Sudetendeutsche in mehreren Städten des Sudetenlandes für das vom damaligen amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson verkündete Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und an diesem 4. März 1919 schoss tschechisches Militär wahllos und willkürlich auf friedlich und waffenlos für ihr Eintreten und dieses Recht und für Deutsch-Österreich demonstrierende Teilnehmer. Wir gedenken heute in besonderer Weise der Toten des 4. März 1919. Beim Aufgang der Sonne und bei ihrem Untergang erinnern wir uns an sie. Beim Wehen des Windes und der Kälte des Winters erinnern wir uns an sie. Beim Öffnen der Knospen und in der Wärme des Sommers erinnern wir uns an sie. Beim Rauschen der Blätter und der Schönheit des Herbstes erinnern wir uns an sie. Zu Beginn des Jahres und wenn es zu Ende geht, erinnern wir uns an sie.
Und wenn wir müde sind und Kraft brauchen, erinnern wir uns an sie. Wenn wir verloren sind und krank in unserem Herzen, erinnern wir uns an sie. Und wenn wir Freude erleben, die wir so gerne teilen würden, erinnern wir uns an sie. Solange wir leben, werden sie noch leben. Denn sie sind ein Teil von uns, wenn wir uns an sie erinnern. Lassen Sie mich unserem heutigen Gedenken noch folgende Zeilen hinzufügen. Sie stammen von Barbara Suchner, einer deutschen Lyrikerin und Schriftstellerin aus Breslau. Noch nach mehr als 100 Jahren liegen Schreie in der Luft. Laute Schreie, leise Schreie, erschütternde Schreie, deine und meine. Manchmal verbrennt sie die Sonne, das Mondlicht umhüllt sie mild. Manchmal weht sie der Wind weit in die Ferne, zerfetzt sie, löst sie auf, lässt sie verstummen, bis ein Sturm sie lodernd entfacht wie glimmendes Feuer. Dann ritzen sie wieder deine Haut, Narben verheilt, brechen auf, bereiten Schmerzen, rauben die Ruhe, die du wähntest, errungen zu haben. Noch ist nicht altes Leid getilgt, da wird täglich Neues grausam gezeugt. Herr, höre diese Schreie. Wir gedenken der Toten der Heimat, sie sind unter uns und werden es immer sein.
Danke, Günter Greich. Thank you. danke für diese unsterblichen Melodien. Und wenn wir als Altösterreicher gedenken, tun wir das im Sinne und im Stolz auf unsere altösterreichische Kultur in allen Ländern. Und egal, ob wir die Arbeiter von Wien spielen, ob wir Mozart spielen, ob wir Heidenhymne spielen, es ist unsere Kultur. Aber es ist nicht leichtfertig, es ist ernst. Und daher erinnern wir uns ernsthaft, und ich bitte nun den Erich und den Mario, die Namen der Ermordeten, die als erste Ziviltote einem militärischen Einsatz nach dem Großen Krieg zum Opfer gefallen sind, in Erinnerung zu rufen. Danke.
Wir gedenken der 54 Opfer des 4. März 1919. Arnau, Anna Sachs, 41 Jahre, Brauereimeistersgattin. Aloysia Baudisch, 16 Jahre, Arbeiterin. Aussig, Franz Jarsch, 60 Jahre, Fleischhauer. Eger, Josef Christel, 18 Jahre, Student. Greta Reindl, 18 Jahre, Studentin. Kaden, Erich Benesch, 30 Jahre, Spinnmeister. Andreas Benedikt, 46 Jahre, Bäcker. Ludmilla Dolleschall, 26 Jahre, Näherin. Wilhelm Figert, 22 Jahre, Zimmermaler. Ferdinand Kumpe, 11 Jahre, Schüler. Karl Lockschmidt, 15 Jahre, Taglöhner. Maria Loos, 54 Jahre, Hausfrau. Leopoldine Meder, 28 Jahre, Schneiderin. Oskar Meyer, 16 Jahre, Lehrling. Bertha Meyer, 40 Jahre, Näherin. Hugo Mittner, 18 Jahre, Elektriker. Paul Passel, 18 Jahre, Mittelschüler. Franziska Passler, 46 Jahre, Gerbersgattin. Theodor Romig, 17 Jahre, Mittelschüler. Anna Roth, 41 Jahre, Spengersgattin. Juli Schindler, 17 Jahre, Hausgehilfin. Paula Schmiedl, 15 Jahre, Schülerin. Franz Schneider, 52 Jahre, Schuhmacher. Marie Stöckl, 23 Jahre, Arbeiterin. Ariane Sturm, 24 Jahre, Näherin. Karl Tauber, 14 Jahre, Schüler. Katharina Cemmerhörl, 49 Jahre, Arbeiterin. Aloysia Weber, 20 Jahre, Kanzleigehilfe. Josef Wolf, 51 Jahre, Tagarbeiter. Marie Ziener, 18 Jahre, Näherin.
Miss Rosa Heller, 24 Jahre, Private. Johann Luft, 38 Jahre, Bahnarbeiter. Karlsbad, Michael Fischer, 37 Jahre, Arbeiter. Alfred Hahn, 19 Jahre, Buchhalter. Wilhelm Reingold, 52 Jahre, Kaufmann. Ferdinand Schumann, 56 Jahre, Arbeiter. Josef Stöck, 44 Jahre, Arbeiter. Nenzen Wagner, 37 Jahre, Maurer. Sternberg, Josefa Holek, 37 Jahre, Arbeiterin. Otto Faulhammer, 18 Jahre, Schlosser. Matthias Keindl, 16 Jahre, Lehrling. Hermine Kirsch, 37 Jahre, Arbeiterin. Alois Lenger, 42 Jahre Kutscher. Josef Laser, 80 Jahre Pfründner. Rudolf Lehr, 16 Jahre Dachdecker. Franz Meyer, 36 Jahre Bäcker. Amalia Leckel, 38 Jahre Arbeiterin. Franz Grosser, 28 Jahre Drechselgehilfe. Ferdinand Pudek, 56 Jahre Arbeiter. Bruno Schindler, 68 Jahre Arbeiter. Emil Schreiber, 18 Jahre Schriftsetzer. Eduard Sedlacek, 46 Jahre Bediensteter. Josef Simak, 48 Jahre Arbeiter. Richard Czauner, 26 Jahre Schneider. Wir verneigen uns in Ehrfurcht vor den Opfern.
Ich danke euch für das verlesene Namen und bevor ich um die Gedenkrede bitte, um die Erinnerungsrede, die Festrede, bitte ich euch, euch von den Plätzen zu erheben. Wir spielen das Lied vom Kameraden. Ich danke euch für die Trauerkundgebung der Festgemeinde und darf jetzt sehr höflich bitten, in dem Fall muss ich sagen, meinen Offizierskameraden, Abgeordneten, Doktor, ja, Enkel des letzten Kaisers, glaube ich, selbst erklären. Vielen herzlichen Dank für dein Kommen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Ratsleute, lieber Hausherr, lieber Robert, ich möchte sagen, dass ich mich sehr, sehr herzlich für diese Einladung hierher bedanke. Es ist natürlich, glaube ich, wie für jeden von uns, nicht das erste Mal, dass wir ein Gedenkfeier zum 4. März 1919 abhalten. Wir waren alle schon oft dabei. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich ins Bewusstsein ruft, was dies in uns hervorruft. Und die Verlesung der Namen ist etwas, was ich immer sehr berührend finde. Man sieht die verschiedenen Berufe, die drinnen vorkommen. Und man weiß, dass diese Menschen gestorben sind für Wertvorstellungen. Sie waren in einer Situation, in der Europa eine echte Zäsur hinter sich gebracht hat, eine echte Zäsur erlebt hat. Und Europa in breiten Bereichen eigentlich am Boden gelegen. Und was eigentlich nach der Zerstörung dieser Struktur, die es in Europa, vieler Strukturen, die es in Europa gegeben hat, was übrig geblieben ist, sind natürlich gewisse Wertvorstellungen, die man mitnehmen wollte, die man aus der Geschichte heraus als richtig erkannt hat und die man natürlich auch in die Strukturen der Zukunft entsprechend mit einbringen wollte. Und wenn wir jetzt in einer Zeit sind, wo gerade diese Wertvorstellungen oder ganz ähnliche Wertvorstellungen wieder auf dem Prüfstand sind, wo wir jeden Tag in den Nachrichten sehen können, wie wichtig es ist, dass wir uns für die positiven Werte an sich einsetzen. Ich glaube, dann ist so eine Gedenkfeier von einem wesentlich größeren Wert noch, wenn man sich das also ins Bewusstsein bringt. Im Jahr 1919, wie gesagt, gab es eine Neuordnung, eine komplette Neuordnung Europas. Die ganzen Reiche, die damals existiert haben, sind alle verschwunden oder im Ansatz verschwunden. Österreich-Ungarn gab es nicht mehr, das Deutsche Reich nicht mehr, Russland gab es in der Form nicht mehr, das Osmanische Reich ist verschwunden, das Englische Reich ist in dem Sinne auch in den Grundfesten überschüttert worden und ist dann durch den Wettfall Indiens und ähnliches auch eigentlich in seiner damaligen Existenz auch verschwunden. Aber die Wertvorstellungen, die wir als wichtig erkannt haben, die haben überlebt. Und es ist auch unsere Aufgabe, wie wir dies erkannt haben, dies in die Zukunft hereinzutragen. Und natürlich, wenn man vom Jahr 1919 spricht, welche Wertvorstellungen waren damals im Prüfstand? Wurde schon erwähnt, natürlich die 14 Punkte von Wilson. Aber ich versuche immer in dem Zusammenhang, speziell wenn ich mit Landsleuten zusammen bin, einen weiteren Punkt zu erwähnen. Das ist der mährische Ausgleich von 1905. Das war ja die Grundlage des Zusammenlebens verschiedener ethnischer Gruppierungen, Sprachgruppierungen, im Fall vom mährischen Ausgleich auch religiöser Gruppierungen, auf demselben Boden, auf einer Rechtsgrundlage, die auch funktioniert hat und vielfach auch kopiert wurde, aber dann durch den Ersten Weltkrieg praktisch überholt wurde. Aber das Wesentliche, was damals die Wertvorstellung war, war natürlich die Frage, basierend auf den 14 Punkten von Wilson, das Selbstbestimmungsrecht. Das Selbstbestimmungsrecht funktioniert natürlich nur dann, wenn gewisse andere Wertvorstellungen auch funktionieren. Ich denke an Rechtsstaatlichkeit, aber natürlich auch an Kontinuität, Stabilität, Berechenbarkeit. Das sind alles Punkte, die sich gerade in einer Zeit, wie damals nach dem Ersten Weltkrieg, als alle Ordnungen zusammengebrochen sind, als notwendig erwiesen haben, weil sie einfach die Basis für ein vernünftiges Zusammenleben waren. Wir sind in Wien, deswegen erlaube ich mir doch vielleicht einen spezifischen Punkt dort herauszugreifen, nämlich den Punkt der Rechtsstaatlichkeit. Worauf ist der zurückzuführen? Zumindest juristisch zurückzuführen. Da muss ich ein Stück weiter zurückgehen. Es war damals der Wiener Kongress 1814, 1815, der auch die Zeit nach einer kompletten Zeitenwende, einer Zäsur für ganz Europa dargelegt hat. Europa wurde wieder neu geordnet, hier in Wien. Und eines der Grundprinzipien, die eingeführt wurden, war die Rechtsstaatlichkeit. Und die Rechtsstaatlichkeit, also die Tatsache, dass jeder Mensch vor dem Recht gleich ist, ganz egal, wo er herkommt, ganz egal, was sein Hintergrund, was sein wirtschaftlicher Hintergrund, was sein persönlicher Hintergrund war, jeder Mensch ist vor dem Gesetz gleich, ist dann eigentlich die Grundvoraussetzung dafür geworden, dass es tatsächlich Eigentum auf breiter Basis gegeben hat. Das hat es ja vorher in der Form nicht wirklich gegeben. Und natürlich Eigentum auf breiter Basis war wiederum die Grundvoraussetzung dafür, dass es in Ländern, in europäischen Ländern, einen Mittelstand gegeben hat, der auch wirklich für das ganze Land einen Reichtum dargestellt hat. Und dieser Mittelstand hat ja auch mit der europäischen Gesellschaft, wie wir sie heute können, entsprechend entwickelt. Also Reichtum auf einer breiten gesellschaftlichen Basis wurde ja, wenn man sich in der ganzen Welt umschaut, nur von denjenigen Ländern erreicht, die dieses europäische Prinzip auch irgendwo anders kopiert haben. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika, das ist Japan, das ist Südkorea. Nur diejenigen Länder haben es geschafft, die Bevölkerung wirklich mit in den Reichtum des Gesamtlandes entsprechend einzubeziehen. Es gab damals die Neuordnung Europas. Es gab 1918, 1919 die Neuordnung Europas. Es gab im Jahr 1945 wiederum eine Neuordnung Europas, die auch in eine ganz lange friedliche Zeit, zumindest für Westeuropa, für den damals glücklichen Teil Europas, herbeigeführt hat. Aber es gab dann auch 1989 wiederum die Möglichkeit einer Neuordnung Europas durch den Wegfall des Eisernen Vorhangs. Und ich glaube, das war eine Chance, die, weil wir eben nicht uns auf die Wertvorstellungen konzentriert haben, die wir in vielen Fällen versäumt haben. Weil damals war es so, dass man gesagt hat, jetzt gibt es einen Frieden, es gibt keinen großen bösen Feind mehr, der Eiserne Vorhang ist weg. Und ich weiß selber von verschiedenen militärischen sogenannten Fachleuten, die gesagt haben, wir können jeden Konflikt 10 Jahre voraussagen, deswegen brauchen wir eigentlich kein Militär mehr. Und deswegen wurde damals diese Friedensdividende einfach konsumiert, sie wurde kassiert, konsumiert und die Sicherheit wurde vernachlässigt. Es gab dann zwar einige Weckrufe, wie die Weckrufe des Krieges, der verschiedenen Kriege am Balkan, aber die wurden nicht verstanden, weil man sich einfach in Europa darauf verlassen hat, dass man gesagt hat, die Vereinigten Staaten werden das schon richten, das wird schon entsprechend funktionieren. Das heißt, Geopolitik, die wir eigentlich als Ordnung verstehen sollten, gab es oder gibt es fast bis heute in der Europäischen Union eigentlich nicht mehr. Und die Strategie von Wladimir Putin, die Energie als Waffe einzusetzen, wurde einfach nicht verstanden. Und viele Politiker haben sich in diesem Zusammenhang auch entsprechend kaufen lassen. Das darf man, glaube ich, auch ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Und die sogenannte neue Weltordnung hat sich aber seit dem Jahr 89 wirklich konstant geändert. Zunächst einmal in ihrer Struktur bis zum Jahr 89 gab es ja eine Art Bipolarität, also den Kalten Krieg. Es gab zwei große Kräfte, die gegeneinander angetreten sind. Dann hat sich das gewandelt hin zur Monopolarität, zu einer Art US-Alleinherrschaft. Und heute erleben wir vielmehr eine Multipolarität mit regionalen Kräften, die versuchen, sich entsprechend zu positionieren. Moskau versucht sich wiederum als Weltmacht zurückzubringen. Und man sieht es ja auch wirklich in dem Krieg, den wir derzeit jeden Tag verfolgen können, in einer ganz fürchterlichen Art und Weise. Man hat es aber früher auch schon erlebt mit den Aktionen, die sich in Syrien und in verschiedenen anderen Teilen der Welt dargelegt haben. Dann gibt es natürlich auch China, das sich als Weltmacht Nummer 1 darstellen möchte. Aber China hat ein echtes Problem, weil dort die Demografie das Prinzip dessen, was China werden möchte, einfach einholt. Weil China wird alt, bevor es reich wird. Das hört sich so komisch an, aber wenn man dann einfach anschaut, die Entwicklung in China, wie lange China braucht, um den Reichtum tatsächlich auch umzusetzen, da sieht man, dass die Kultur der Bevölkerung sich dies entsprechend überholen wird. Und dann gibt es natürlich auch auf die verschiedenen Regionalmächte, wie die Türkei und Iran und die BRICS-Staaten, auf die ich gar nicht so gerne eingehen möchte. Aber ich möchte hier vielleicht auf einem Beispiel doch eingehen, weil es wiederum die Wertvorstellungen angeht. Und das ist die Tatsache, dass hier von diesen neuen Mächten, die sich etablieren möchten und dies auch mit der Waffe in der Hand tun, dass China und Russland eine andere Vorstellung von den Grundprinzipien der Gesellschaft haben, als wir es haben. China und Russland wird hier oft mit diesem amüsanten Begriff des Drachenbären dargestellt, also man hat den chinesischen Drachen und den russischen Bären, die versuchen, ein anderes Lebensmodell darzustellen, andere Wertvorstellungen darzustellen. Russland hat durch den Angriff auf die Ukraine ganz klar gezeigt, und dies hören wir auch jeden Tag, und wir haben vor drei Tagen wieder von Herrn Medvedev auch gehört, der das immer sehr klar ausdrückt, dass der Angriff auf die Ukraine ja nicht ein Krieg zwischen Russland und Ukraine auf ukrainischem Boden ist, sondern es ist ein Krieg von Ideologien. Es ist ein Krieg, in dem Russland derzeit das westliche Lebensmodell angreift, in dem es unsere Wertvorstellungen angreift, weil es genau weiß, dass unsere Wertvorstellungen wie Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Marktwirtschaft, dass diese Prinzipien die größte Bedrohung für das russische Unrechtsmodell tatsächlich darstellen. Aber China versucht auch diese Wertvorstellungen umzuinterpretieren, indem es eben sagt, Menschenrechte schön und gut, aber Menschenrechte sind das, was wir als Chinesen unter Menschenrechte verstehen. Also das, was die Partei sagt, ist das Recht des Menschen. Wenn die Menschen, die Individuen, eine eigene Vorstellung haben, dann ist das einfach nicht wirklich das Richtige. Und in China ist natürlich auch das Prinzip des Eigentums, und ich komme jetzt speziell darauf auch kurz zu sprechen, weil ich ja gesagt habe, dass Rechtsstaatlichkeit so eine wichtige Voraussetzung für Eigentum ist, wird natürlich auch anders interpretiert, wenn man sich vorstellt, wie dort Patente missbraucht werden, wenn man sieht, wie dort mit dem sogenannten Reverse Engineering, also Zurückentwicklung von technischen Mitteln, die sie in die Hand bekommen, einfach geistiges Eigentum auch gestohlen wird, dann sieht man, dass dieses Eigentumsmodell zweifellos dort anders interpretiert wird. Wenn wir unsere Werte erhalten wollen, dann müssen wir sie verteidigen. Und das ist die Lehre eigentlich, die wir aus der Geschichte lernen müssen. Demokratie, Menschenrechte sind keine Selbstverständlichkeit. Das sind Wertvorstellungen, die ständig verteidigt werden müssen. Und gerade das Verlesen der Namen der Gefallenen ist typisch etwas, wo man sieht, auch Werte haben einen so hohen Wert, dass sie manchmal auch Menschenleben wert sind. Das ist auch eine Erfahrung, die wir derzeit ständig mit dem Krieg in der Ukraine machen, mit dem Konflikt, der dort auf ganz Europa ausgedehnt werden soll. Was brauchen wir dafür? Für diese Verteidigung? Natürlich, unsere Einstellung ist sowieso eine ganz klare. Aber wir brauchen auch eine politische Struktur dafür. Wir brauchen eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik, die entsprechend funktioniert. Wir brauchen eine Erweiterung in der, einen Fortschritt in der Erweiterung der Europäischen Union, weil man ja sagen muss, wir wissen ganz klar, dass die Schaffung dieser europäischen Gemeinschaft das größte Friedensmodell war, das uns in Europa oder wahrscheinlich weltweit jemals der Menschheit gelungen ist. Über wie viele Jahrzehnte hinweg hier auf einem breiten Bereich Europas, auf dem früher so viele Kriege geherrscht haben, tatsächlich Frieden geherrscht hat. Also wir müssen den Wert dieser europäischen Gemeinschaft, dieser Europäischen Union wirklich entsprechend verstehen und wollen ihn natürlich auch ausbreiten. Also natürlich die Verhandlungen mit der Ukraine, die Verhandlungen mit Moldova sind extrem wichtig, aber auch ein Kandidatenstatus für Länder wie Georgien und ich glaube jeder, der ein bisschen mit Georgien zu tun hatte und sieht, die christlichen Wurzeln, die es in Georgien gibt, diese unglaublich starke europäische Ausprägung, die ein Land wie Georgien hat, sollen wir gar nicht sagen, das ist jetzt geografisch so weit weg, das sollen wir vergessen. Nein, das dürfen wir gerade nicht tun. Wir müssen uns auch für so ein Land einsetzen. Dann natürlich auch Länder wie Armenien. Da hat es auch gerade wieder Konflikte gegeben, da wurde auch wieder von russischer Seite aus zum Teil sehr gezündelt dort. Auch da gibt es eine Annäherung, die wichtig ist. Und auch da ist ein Land, das unseren Wertvorstellungen naheliegt, für das wir uns einsetzen sollten. Natürlich auch die Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina, wir dürfen Südosteuropa nicht vergessen. Das ist wichtig, dass wir hier diese Perspektive haben, weil wir den Raum unserer als richtig erkannten Wertvorstellungen entsprechend ausbreiten wollen. Es ist eine Tatsache, dass je größer der Raum der Freiheit ist, desto sicherer ist die Mitte. Das ist jetzt kein Zitat von mir, es war ein Zitat, was mein Vater immer wieder verwendet hat, wenn er sich für die Erweiterung dieser europäischen Gemeinschaft entsprechend eingesetzt hat. Aber diese Erweiterung ohne die Wertvorstellungen, deren wir heute gedenken, die wir heute im Hinterkopf haben bei der Verlesung der Namen, das geht natürlich ohne die entsprechende Freiheit nicht. Deswegen darf ich da zum Abschluss kurz ein Zitat von Richard Kudenhoff-Kalergi bringen. Der sagt bei einer Rede im Jahr 1929, also 10 Jahre nach den Ermordungen, in einer Rede gesagt hat, das europäische Ideal ist Freiheit. Die europäische Geschichte ein einziges langsames Ringen um persönliche, geistige, nationale und soziale Freiheit. Europa wird bestehen, solange es diesen Kampf fortsetzt. Sobald es dieses Ideal preisgibt und seiner Mission untreu wird, verliert es seine Seele, seinen Sinn, sein Dasein. Dann hat es seine historische Rolle ausgespielt. Und ich glaube, es liegt an allen von uns und auch an den Veranstaltungen, wie wir heutigen, der Erinnerung an denjenigen Menschen, die für diese Ideale gestorben sind, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben und die es bis heute tun und die deswegen auch unsere Unterstützung gebrauchen, dass wir heute uns zusammengefunden haben, dass wir genau diese Freiheit weiter verteidigen für die Wertvorstellungen, die ohne die Freiheit nicht funktionieren, eben auch weiter mit verteidigen und dementsprechend gedenken. Danke vielmals.
Es improvisiert die Musik, ich muss es nur erklären. Das Zitat von Kudenhoff-Kalergi wären die idealen Schlussworte. Ich darf trotzdem noch daran erinnern, es ist ja viel weiter gegangen, wir dürfen nur nicht aufhören. Wir haben jetzt 175 Jahre Kremsierer Reichstag. Im Märzartikel, der im Staatsgrundgesetz, das mit Unterbrechungen bis heute gilt, auf dessen Schultern, auf dessen Boden wir stehen. Und wir, gerade wir, nicht bei den Sonntagsreden, ja auch schon. Also es soll jeder morgen am Sonntag Sonntagsreden halten und hören dürfen, nicht mehr soll, sondern konsequente Arbeit. Wir sorgen dafür, dass die Menschenrechte und die Menschenrechtscharta, die ungefähr dasselbe sagt wie vor 175 Jahren, wenn es der Reichstag und Staatsgrundgesetze auch erfüllt werden. Und wir werden auch daran erinnern, und ich freue mich, dass junge tschechische Generationen wissen, dass kommunistische Vertreibungsdekrete die Menschen nur deshalb vernichten und vertrieben haben oder vertreibt oder beraubt haben, weil sie im Deutschen oder Umwelt gesprochen nicht akzeptabel sind. Wir sind die konsequenten Mahner für Menschenrechte. Unsere Geschichte ist vielschichtig. Und ich habe jetzt die Musik gebeten, sie möge die Heidenhymne, jeder bleibt sitzen bei der Heidenhymne, die Heidenhymne spielen und darf mir erlauben, ich brauche kann von Ausdruck nicht daran erinnern, dass die Heidenhymne eine gewisse Bedeutung hat, denn man darf auch aufstehen. Die Legitimisten dürfen aufstehen. Sozialdemokraten dürfen sitzen bleiben. Nein, ich werde als österreichischer Offizier, österreichischer Beamter, in dem Fall sitzen bleiben, ich würde bei einer Paneuropa-Mannschaft aufstehen und auch bei der deutschen Botschaft würde ich natürlich aufstehen, weil es das Deutschlandslied ist, unter anderem. Es war aber, ich habe die beiden noch besser genommen, es war auch die Hymne der Republik. Das vergessen ja viele. Also vielleicht, erst vom Alter her, ich habe es am Ende der Schule gelernt, also das schaffe ich auch nicht von meiner Geburtsjahr her, sei gesegnet ohne Ende.
Heimat, Erde, Wunderwelt.
Ja, ja, bitte. Und auch gefasst in der Schule. Genießt mit mir die Takte der Heidenhymne. Und ich bin nicht böse, dass bei der Heidenhymne auch der Enkel des letzten Kaisers bei uns ist. Bitte schön. Meine Familie, Bürgerliche, war immer stolz darauf, dass beim Tod meines Großonkels eigentlich Erzgeschichte aus Eon, Student aus Prag, Angehörige der kaiserlichen Familie, die in Paris waren, als wir jetzt in deine Thematik Schwarzes Kreuz und Helden gedenken, und eingeladene Republikaner. Und ja, ich bin auch stolz darauf, dass mein Offizierskommandant für die Republik erschossen wird. Entschuldigung, das war aus der Zeit dann nicht. Wir werden selbstverständlich, wir haben unseren Eid auf die Republik Österreich geleistet. Und wenn es uns erwischt, und erschießen ist doch das Schöne. Du kannst dich einfach zerfetzt, grausig umkommen. Genauso wie die, die umgekommen sind unter militärischer Gewalt, die wir heute als Zivilisten geklagt haben. Kurz noch eine Regieanweisung. Ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen danach und wir machen eine sehr klassische Form. Die, die viel haben, mögen bitte reichlich geben. Die, die Mindestpensionisten sind, mögen eine kleine Spende geben. Es sollte auf jeden Fall genießen. Genießen, weil das Entscheidende ist, dass wir zusammen sind. und zwar konsequent zusammengesetzt. Nämlich das erste Mal. Vielen herzlichen Dank. Danke also auch an die Freude aus den Verbänden. Danke, dass die Freude aus der Partei macht, die sind zum und es wird nicht das letzte Mal sein. Und natürlich, wir stehen und fallen damit. Nicht nur, dass wir hier sind. Und das sind dann meine ein Abschlusssatz, bevor ich dann bitte zur Bundeshymne. Mozart, Freimaurer, auf Bundeslied. Sich zu erheben. Auch das wäre schwierig. Auch das ist also einmal auf Freimaurer, keine Sorge. So wie Mozart. Also die Vielschichtigkeit unserer Kultur und alles ist wahr. Ja, natürlich. Franz Schäfer von Rotringen ja auch. Wo jetzt nicht durchrechnen, wer war Sozialdemokrat und wer war Kreislich. Was wahr ist, was ist wahr. Ich habe mit meinem Vater gesagt. So ungefähr. Aber wir werden daran gemessen, dass wir in unserer Familie, die im Biosozialwissenschaftlich endlich gut messbaren 75.000, ich sage jetzt nicht Mitglieder, das sind nur Familienangehörige, die wir erreichen, mit unseren hunderten Publikationen, mit unserer Veranstaltung, 75.000 Menschen betreuen, weitergeben, finden und dass wir die ungefähr halb Österreich, eine Million Menschen, die Biosozialwissenschaftler, könnte sogar ein bisschen mehr sein, die aufgrund ihrer Familie Interesse, das sind dann keine Vertriebenen mehr, also auch keine Nachbarn von Vertriebenen, sondern Altösterreich, altösterreichische Wanderbewegungen, auch im Vorfeld. Das können irgendwo aus dem Vorfeld sein, das wird man eine Zeit lang Volksdeutsch genannt sein, das ist alles Mögliche. Aber die Interesse daran haben, die Familieninteresse haben, Familienforschungsinteresse und Interesse an unseren Werten und an unserer Identität. Daran werden wir gewechselt, wenn wir das weitergehen können, dann werden noch die nächsten 175 Jahre, und damit soll es nicht Schluss sein, unsere Werte, unsere Identität vermitteln können, indem wir sie vorleben und indem wir sie weitergeben. In dem Sinne darf ich Sie noch bitten, zu den Lehrern von Mozart zu erheben und zur Bundeshymne unserer Identität zu machen. Bitte dann alle zum Buffet und damit darf ich jetzt wirklich die Veranstaltung schließen. Wer reichlich geben kann, gebe reichlich alle anderen in dem und jetzt. Danke für euch. Thank you.